heute Abend über die vier Brahma-Viharas sprechen. Die vier sind Liebe oder Güte, Metta, Mitgefühl, Karuna, Mitfreude, Mudita, und Gleichmut oder heitere Gelassenheit oder inneres Gleichgewicht, Upekkha. Diese Zustände oder Qualitäten des Herzens und des Geistes heißen Brahma-Viharas, weil die Brahmas, die höchsten Götter im Dasein, sich in diesen Zuständen aufhalten sollen. Das heißt also sozusagen der Aufenthaltsort der Brahmas. Vihara hier heißt Aufenthaltsort. Brahma-Vihara wird auch als sublimer oder erhabener Aufenthaltsort, hier in dem Sinn Aufenthaltsort des Herzens oder des Geistes, übersetzt. Sie werden auch als Appamannya bezeichnet, das heißt unbegrenzt, weil sie eine unbegrenzte Zahl von Lebewesen einschließen, nämlich alle Lebewesen ohne Ausnahme. Der erste dieser Brahma-Viharas ist Liebe oder Herzensgüte oder wie man das nennen will, oder Metta. Metta ist eine der wichtigsten und eine der mächtigsten Qualitäten in der Praxis und auch im Leben. Paulus drückte das sehr überzeugend aus. Er schrieb: Nichts geht über die Liebe. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spräche, und sogar die Sprache der Engel kennte, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre ich doch nur ein dröhnender Gong, nicht mehr als eine lärmende Pauke. Auch wenn ich göttliche Eingebung hätte und alle Geheimnisse Gottes wüsste und hätte den Glauben der Berge versetzt, aber ich wäre ohne Liebe, dann hätte das alles keinen Wert. Und wenn ich all meinen Besitz verteilte und ich nehme den Tod in Flammen auf mich, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre es alles umsonst. Metta, Liebe oder Herzensgüte, wird definiert als die Sanftheit des Herzens. Und die Wurzel des Pali-Wortes Metta, also Met, bedeutet sanft oder liebevoll, und das Sanskritwort Maitri bedeutet Freund. Also eine sanfte, liebevolle Freundlichkeit oder Güte. Diese vier Brahma-Viharas sind das Gegenstück zu bestimmten unheilsamen Geisteszuständen oder Emotionen oder eben Kleshas. Sind also quasi die Gegenspieler oder Gegenkräfte. Und man könnte auch sagen, wenn diese positiven Brahma-Viharas da sind in unserem Herzen, sind die entsprechenden schwierigen oder negativen oder unheilsamen Emotionen abwesend, weg, nicht aktiv. Diese negativen oder unheilsamen Gegenkräfte von Metta sind Hass und alle Formen der Aversion. So Wut und Ärger und Rachegefühl und Trotz und Eifersucht und Widerstand und Langeweile und so weiter und so weiter. Es gibt also diese negative Gegenkraft, die oft als sogenannter entfernter Feind bezeichnet wird, und es gibt auch den sogenannten nahen Feind, oder vielleicht könnten wir sagen, die täuschende Manifestation. Und bei Metta ist das persönliche Liebe, die gepaart ist mit Haften und Verlangen, ist leidenschaftliche Liebe, ist Liebe, die etwas zurückkriegen, etwas zurückerhalten will oder muss. Und manchmal scheint das nicht so offensichtlich, welches wohin gehört, wie man die unterscheidet. Dabei ist es aber eigentlich ganz einfach. Liebe im Sinne von Metta ist nie schmerzhaft oder leidvoll. Eigentlich das eindeutigste Merkmal. ganz egal, was die anderen oder die Bezugsperson auch tun mag oder nicht tun mag, ob sie freundlich oder unfreundlich zu uns ist, ob sie nah oder fern ist, ob wir zusammen oder getrennt sind, ob sie gleicher Meinung ist wie ich oder anderer Meinung. Metta ist nicht von bestimmten Bedingungen abhängig. Und Metta stellt keine Bedingungen. Das ist ganz anders mit Liebe, die gepaart ist mit Verlangen, Haften und Leidenschaft. Hier ist es ganz klar, die schaffen Leiden. Und das heißt ja, Leidenschaft ist eine Kraft, die Leidenschaft. Sie schafft Leiden, sobald die andere Person nicht das tut, was ich gerade möchte oder was ich unbedingt brauche. Immer dann wird es klar, was die Qualität wirklich ist. Es ist hilfreich, sich darüber klar zu sein, dass bei der Unterscheidung von Liebe, die keine Bedingungen stellt, also Metta, und andererseits Haften und Leidenschaft, es nicht um ein Werturteil geht. Es geht nicht um Gut und Böse, das eine ist falsch oder schlecht und das andere ist gut oder einzig richtig, sondern es geht ganz einfach um die Verschiedenheit ihrer Wirkung. Liebe im Sinne von Haften, Verlangen und Leidenschaft schafft, wie ich gesagt habe, Leiden immer dann, wenn die Bedingungen nicht stimmen und ist in dem Sinn von Bedingungen abhängig. Liebe im Sinn von Metta schafft immer Offenheit, inneres Gleichgewicht und Freude. Metta kann verglichen werden mit kühlem Wasser, das in ein heißes, glühendes Gefäß mit brodelnder Flüssigkeit gegossen wird. Ähnlich dem Wasser kühlt und besänftigt Metta die brennenden und glühenden Emotionen von Hass und Aversion im Herzen und im Geist. Natürlich hat Metta auch entsprechende ähnliche Wirkung auf die Umgebung, auf die Menschen um uns herum. Im Dhammapada, im Text mit Lehrreden des Buddhas, findet man den berühmten Ausspruch Buddhas: Hass wird nie durch Hass besiegt. Hass versiegt nur durch Liebe. Und die Liebe, diese Art von Liebe, Metta, ist wirklich der Schlüssel zu Frieden. Zum Frieden in uns drin und auch zum Frieden in der Welt. Es ist auch ganz hilfreich zu verstehen, dass Metta nicht in erster Linie ein Gefühl ist, was wir meistens oder sehr oft annehmen. Also es ist nicht in erster Linie dieses schöne, warme Gefühl der Liebe im Herzen. Obschon es das mehr oder weniger oft natürlich auch sein kann oder ist. Aber es ist nicht nur das, es muss nicht sich so anfühlen. Nicht eine bestimmte Art und Weise, wie sich das gefühlsmäßig anfühlen muss. Oft sagen Leute in Gesprächen, in Interviews zu mir, bei mir geht es einfach nicht mit der Metta. Dann sage ich, was ist es daran, dass es nicht geht? Und ich kenne das von mir selber, ich habe jahrelang aufgehört, Metta zu machen, weil das nicht ging. Und sehr oft, nicht immer, aber sehr oft ist dann die Antwort, dass es kriegt das Gefühl nicht hier hin. Also geht es bei mir nicht, also höre ich auf, lasse ich sein. Metta ist eigentlich viel mehr eine innere Haltung, vor allem eine innere Haltung. Es ist ein Entschluss, andere zu akzeptieren, wie sie sind. Es ist ein Entschluss, mit Wertschätzung da zu sein, ganz egal, wie sich das anfühlt. Wenn wir ein Kind auf den Abgrund hin zu rennen sehen, da gibt es keinen Moment des Zögerns. Im Sprung hin packen, festhalten, uns davor bewahren, im Abgrund zu stürzen. Die brauchen wir nicht. Und das ist Metta, das Liebe des Mitgefühls, das ist echtes Interesse an diesem Menschen. Und da brauche ich nicht zu warten, bis zuerst ein schönes, warmes Gefühl kommt für dieses Kind. Zum Glück. Ich glaube aber, in dem Beispiel sieht man ganz genau, dass die Qualität viel weiter ist als dieses Gefühl, ob schon dieses Gefühl mit eingeschlossen ist. Und in dem Sinn ist es gut zu wissen, wenn wir Metta-Meditation machen. Wenn wir diese Sätze und diese Wünsche ausdrücken und denken, dann wirkt das, ganz egal, was da für ein Gefühl ist. Also eine innere Haltung, eine Wertschätzung für was ist, für so wie es ist. Seien das Lebewesen oder Dinge oder Situationen. Erich Fried schrieb, was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es hat sehr viel zu tun mit dieser Qualität, das einfach mit dem Sein, was ist, des bedingungslosen Annehmens der Dinge, der Menschen, der Wesen, wie sie sind. Das Annehmens, des Respektierens und Wertschätzens. Das Annehmen des Lebens, wie es ist. Also in dem Sinne, es ist nicht nur eine Qualität, die wir üben für alle Lebewesen, einschließlich unserer selbst, sondern es ist die Qualität, die wir überhaupt ins Leben tragen wollen. Und es ist das, was wir hier üben, auch in der Vipassana-Meditation. Es ist diese Haltung. Metta ist der Wunsch, alle Lebewesen mögen glücklich und heil sein. Und die Sätze, die in der Meditation gebraucht werden, sind die Sätze, die wir hier schon vorgeschlagen haben und die ihr wahrscheinlich braucht. Sätze wie, mögen alle Lebewesen glücklich sein, mögen alle Lebewesen gesund sein, mögen alle Lebewesen in Sicherheit leben, mögen alle Lebewesen unbeschwert sein. Und in der Metta-Meditation, das ist ganz traditionell, kultiviert man diesen Wunsch zuerst für sich selber. Möge ich glücklich sein, möge ich frei sein, möge ich unbeschwert leben. Und sehr oft sehe ich, auch wieder habe ich das bei mir selber gesehen, wie wir immer wieder das Gefühl haben, okay, das ist schon recht, das ist ja nur ich. Wichtig ist ja, dass wir das für andere tun. Und das ist sicher wichtig, dass wir das für andere tun, aber es ist ganz enorm wichtig auch, dass wir immer wieder mit uns selber anfangen und auch uns genügend Zeit für das nehmen. Und dass wir das wirklich meinen und immer wieder hinschauen, was das heißt, wenn wir diese Sätze zu uns sagen. Nicht, dass ein bestimmtes Gefühl da sein muss, aber gerade, dass wir immer mal wieder hinhören, meine ich das wirklich? Also bei der Bedeutung sein, wenn ich mir das wünsche. Und vielleicht auch hören, ob ich es empfangen kann manchmal. Metta für sich selber ist enorm heilend. Und wenn wir für uns selber keine oder ungenügend Zuwendung, Liebe und Wertschätzung finden, dann kann die Liebe für die anderen auch nicht sehr tief oder sehr echt sein. Jedenfalls nicht echter als diejenige für uns selber. Sie kann aufgesetzt sein, sie kann gut gemeint sein, aber wirklich echt ist sie in dem Maß, wie wir sie auch für uns selber fühlen. Als nächstes in der Metta-Meditation wählen wir jemanden, die oder der uns viel geholfen hat, viel gegeben hat, für uns große Bedeutung hat,
Okay, oder der mir Vertrauen, der mir ein Gefühl von Zuwendung und Wertschätzung und Liebe. Also diese Haltung, die ich leicht finden kann. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, so jemanden zu finden. Kann man auch immer wieder Leute, die sagen, ist das nicht tragisch, ich finde ja niemanden, der für mich so bedeutend ist. Und jemand hat kürzlich gesagt, eigentlich habe ich mir selber sehr viel zu verdanken, wenn ich richtig hinschaue. Und habe ich gesagt, okay, mach den ersten Teil für dich selber und dann den zweiten Teil für die Wohltäterin oder den Wohltäter, machst du auch für dich selber. Wir stellen uns die Person vor und wir wiederholen die Sätze. Es sind drei Punkte, die wichtig sind. Und die sind wirklich wichtig. Es ist, dass wir die Sätze wiederholen, und zwar immer und immer und immer und immer wieder. Weil eigentlich ist das auch eine Konzentrationsmeditation und die Sätze halten uns dran. Also es ist nicht nötig, dass wir zwei, drei Sätze sagen und lang irgendwie an der Sache rumstudieren, und uns dreimal verlieren irgendwo und dann wieder die Sätze mal sagen. Wie wir das da vorne oft tun, weil wir einen Zwischenraum lassen möchten, dass ihr sie für euch sagen könnt. Also die Idee ist schon sehr rhythmisch, immer zu sagen, das ist der erste Punkt. Sich immer mal wieder die Bedeutung erinnern. Wir müssen keine großen Gefühle haben, aber immer wieder klar sein, also sie nicht einfach mechanisch sagen. Immer wieder klar sein, okay. Das bedeutet das, und wir meinen ja das auch wirklich, meistens. Und der dritte Punkt, die Person sich vorstellen, visualisieren. Wer das nicht gut kann, kann einfach ein Gefühl haben von dieser Person. Das geht für manche besser. Oder vielleicht erinnern wir uns an etwas, das die Person oft sagt oder tut, und irgendwie können wir so einen Kontakt machen. Die drei Punkte sind wichtig. Das können wir nicht immer alles gleichzeitig, aber jedenfalls gibt es genug zu tun, dass da nicht mehr so viel Platz ist für noch viele andere Dinge, die man auch noch tun kann während der Meditation. Also Sätze wiederholen, sich der Bedeutung erinnern und sich die Person vorstellen. Und das so oft und so kontinuierlich wie nur möglich. Und mehr ist wirklich nicht nötig. Und manchmal sind dann angenehme Gefühle da, die Gefühle, die wir uns vorstellen, die da sein sollten oder müssten bei Metta, und manchmal gar nicht. Und manchmal kann Widerstand da sein, manchmal passen uns die Worte nicht, manchmal sind die auch so komisch, gerade in der eigenen Sprache oft, ist es noch schwieriger. Oder Aversion, oder Trauer kommt hoch, oder Einsamkeit, oder was immer da hochkommt. Das ist völlig okay. Unsere Aufgabe in der Meditation ist die, Sätze zu wiederholen, ihre Bedeutung zu erinnern und die Person sich vorzustellen. Und wir fahren einfach weiter damit. Und wir können dem vertrauen, dass das wirkt. Wir tun es immer wieder, tun es sanft und kontinuierlich. Wenn wir finden, dass wir damit umgehen können, wechseln wir zu einem Freund, zu einer Freundin, jemanden, was uns noch leicht, aber vielleicht nicht gar so leicht fällt. Und wie ich auch schon erwähnt habe, hier eignen sich Personen, für die wir Verlangen und Haften und Leidenschaft haben, eben nicht so gut, weil dann schon die Möglichkeit sehr stark ist, dass wir irgendwo anders enden in unseren Tagträumen als in der eigentlichen Rezitation des Metta. Und dann können wir es mit einer Person versuchen, die uns nicht viel oder nichts bedeutet, jemandem, der uns gleichgültig ist. Und hier kann es recht viel schwieriger werden. Und in meiner eigenen Erfahrung, ich habe letzten Herbst 5 Wochen Metta-Retreat gemacht. Und nach vielleicht 2 Wochen war das recht stark. Und es ist auch eine Konzentrationsübung, also die Konzentration fing an, sich zu vertiefen. Und sobald man mir sagte, okay, jetzt nimmst du die neutrale Person als Hauptteil, ich habe rumgeschaut und da war jemand, der auch immer in der Halle Gehmeditation gemacht hat. Den habe ich noch nie gesehen, nie mit ihm gesprochen, wusste nichts über ihn und er sah ungefähr so, wie die neutralste Person für mich aussehen könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, Bruce, wusste auch nicht, wer hieß. Das war ganz interessant zu sehen, wie die auch, ich meine, ich habe die Sätze einfach gesagt und gesagt, wie bisher, die Konzentration ging runter, weil irgendwie nichts da war. Ich habe mich dann ein paar Mal beim Essen an seinen Tisch geschlichen und geschaut, dass ich überhaupt weiß, wie er aussieht, weil ich habe ihn immer nur von der Seite gesehen, wenn er so zur Wand steht, bevor er sich dreht und wieder zurückgeht. Und dann ein bisschen vorgekommen wie bei einer Vipassana-Romanze. Nicht, wo man die man so interessant findet und sich dann endlich wagt beim Essen, es sich Gelegenheit gibt, doch mal gegenüber zu sitzen und ein bisschen schräg gegenüber und dann mal zwischendurch kurz aufzuschauen. Und es ging ziemlich eine Weile, bis das irgendwie, bis diese Person für mich Bedeutung gekriegt hat. Und ich bin nach 5 Wochen weggegangen, als der Retreat immer noch im Gange war, so ein 3-Monate-Retreat. Und als ich wegging, habe ich dann die Lehrer, die auch meine Freunde sind, habe ich nach Bruce gefragt und gesagt, ist der okay, braucht er irgendetwas? Ich hatte doch das Gefühl, jetzt kann ich ihn doch nicht einfach so verlassen. Weil ich hatte natürlich keine Ahnung von der ganzen Sache. Also auch sehr interessante Übungsfeld. Letztlich können wir eine für uns schwierige Person wählen. Jemand, der uns irritiert oder ärgert oder wütend macht oder uns enttäuscht hat. Oder manchmal jemand, den wir gar nicht so schwierig finden, so sehr, aber eine Person, die immer wieder in unserer Nähe ist und immer wieder dasselbe tut, ja, was einem wirklich auf den Nerv geht. Und egal wie viel Meta man schickt, die tun es immer noch. Auch hier ist es wichtig, dass wir es einfach tun, egal was da für Gefühle kommen. Und auch dort war es für mich interessant zu sehen, wie dann auch ein Stück weit die Konzentration wieder runterfiel. Interessanterweise war es fast einfacher als bei der neutralen Person, für mich persönlich, und es ist auch ganz verschieden, weil ich wusste, wer es war. Also es ist immer jemand, von dem ich etwas weiß. Manchmal auch nur das, was mir nicht passt. Aber was so verblüffend ist und was vielleicht nicht sehr sichtbar ist, wenn wir das so 40 Minuten im Tag machen und nicht mehr, aber was dann sehr sichtbar wird in langen Meditationen, ist, wie das, ohne dass man sich da irgendwie gewahr wird, das langsam anfängt, man könnte fast sagen, die Wahrnehmung zu färben. Also, die Leute, die Person, die ich gewählt habe, die ich irritierend fand, die waren ja zum Teil auch da, oder da ist jemand, der sieht so komisch aus, also dass der etwas Eigenartige da, dass der Schwierige und da gehen. Und nach 3 Wochen so Metta war das immer noch der Schwierige und der Irritierende und der Komische. Aber es war eine völlig andere Qualität, denn es war nicht, dass ich die jetzt wahnsinnig gern habe, aber es war so, das ist der Irritierende und das ist der Komische da und der ist auch noch da. Und irgendwie ist es nicht, dass es da irgendetwas anderes in der ganzen Qualität der Wahrnehmung, was sich da verändert hat. Und ich glaube, das ist gut zu wissen, dass wir dem vertrauen können und es einfach tun. Ohne immer gleich zu schauen, ob jetzt das wahnsinnig, ja, wie da tief bewegt sind und die ganze Welt umarmen könnten oder nicht. Am Schluss dehnen wir die Zuwendung aus auf alle Lebewesen, ohne Ausnahme. Wie das Metta Sutta sagt, die Lehrrede von Buddha über Liebe und Güte. Ob schwach oder stark, lang, mittel oder kurz, winzig oder riesig groß, sichtbar oder unsichtbar, ganz in der Nähe oder weit weg, geboren oder noch ungeboren, mögen alle Lebewesen ohne Ausnahme glücklich und froh sein. Der zweite der Brahma-Viharas ist Mitgefühl. Mitgefühl oder Karuna ist der Wunsch, alle Lebewesen mögen frei sein von Leiden und Schmerz. Und so ist auch der Satz, der in der Mitgefühl, in der Karuna-Meditation gebraucht wird, mögest du frei sein von Leiden und Schmerz. Mitgefühl ist eigentlich in dem Sinn, hier ist eigentlich die gleiche Haltung wie die von Metta. Eigentlich genau die gleiche Haltung. Aber die Aufmerksamkeit ist auf das Leiden der Lebewesen gerichtet, anstatt auf ihr Glück und Wohlergehen. Also man könnte fast sagen, es ist ein technischer Unterschied. Weil technisch gesprochen ist der Unterschied das Objekt der Meditation, nämlich das Leiden der Lebewesen anstatt das Glück der Lebewesen. Karuna, das Mitgefühl, wird definiert als das Beben des Herzens, wenn es in Berührung ist mit dem Leiden der Lebewesen. Mitleid kann es kaum mit ansehen, wenn andere leiden, und tut, was nötig ist, tut, was möglich ist, um zu helfen. Ryokan sagt, ach, wäre doch meine Mönchsrobe weit genug, um all die leidenden Wesen in dieser treibenden Welt darin aufzunehmen. Und Shantideva in seiner Bodhicharya-Avatara schrieb, wie wir beim letzten Vortrag von mir gehört haben, möge ich Arzt und Medizin sein und möge ich Pfleger und Diener sein für die Wesen dieser Welt, bis alle und jedes geheilt ist. Möge ich ein unerschöpflicher Schatz sein, möge ich mich in alle Dinge verwandeln, die die Lebewesen nötig haben, und möge ich gleich in der Nähe von ihnen gut erreichbar sein. Die Gegenkraft oder der entfernte Feind von Mitgefühl ist Gewaltsamkeit, Grausamkeit, verletzende, zerstörerische Aggression. Himsa im Gegensatz zu Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Und der nahe Feind oder die täuschende Manifestation ist Mitleid aus Aversion. Wenn Mitleid da ist, aber eigentlich kann es gar nicht haben. Und ich glaube, es wird das auch kennen. Eigentlich ist das die erste Reaktion des Geistes, sehr oft ein Leiden da ist. Und ist erst, wenn wir es wagen und willens sind, uns wirklich zu öffnen für das Leiden, dass das zum Mitleid, dass dann das Herz mit Mitleid antwortet. Es ist Mitleid, das im Grunde genommen Selbstmitleid ist. Also, dass wir ganz gerührt sind, aber eigentlich bin ich nur, wie die Lebewesen so leiden, bin ich ganz gerührt und die Tränen fließen runter. Aber eigentlich bin ich gerührt, weil ich selber so ein Armer bin. Und eigentlich ist das alles so wahnsinnig traurig. Und wirkliches Mitgefühl muss das nicht unbedingt sein. Mitgefühl aus Schuldgefühlen, man muss ja doch etwas tun, ist doch das herunterblickende Mitgefühl auf die armen Leidenden. Und da ist immer auch Getrenntheit und Distanz drinnen. Und es verkleidet sich dann sehr oft eben als echtes Mitgefühl, als Karuna. Der oder die dritte der Brahma-Viharas, Mudita, oder mit Freude wird definiert als mitfühlende, wohlwollende Freude und bedeutet freudiges Teilhaben am Glück und Wohlergehen und Erfolg der Lebewesen. Auch hier wird der Satz wiederholt, die Bedeutung wird im Auge behalten und die Person wird visualisiert wie bei den anderen. Hier ist die Gegenkraft oder der entfernte Feind von Mitfreude ist Eifersucht und auch Neid. Rumi fragt, im großen Mysterium können wir nichts wirklich besitzen. Was ist also das Gefühl der Konkurrenz, das wir haben, bevor wir einer nach dem anderen durch dasselbe Tor schreiten? Mitfreude ist der Eifersucht, dem Neid und dem Konkurrenzdenken diametral entgegengesetzt. Der nahe Feind oder die täuschende Manifestation von Mitfreude ist, und das finde ich selber recht schwierig zu sehen und schon vor allem ein Wort zu finden, finde ich sehr schwierig, so wohlwollendes Getue, das nicht wirklich echt ist. Wenn man nette Dinge sagt, und vielleicht ist es ein Stück weit auch verwandt mit Schmeichelei, oder vielleicht gehört Schmeichelei auch da dazu, aber es ist nicht wirklich so gemeint. Ich habe dann ein Beispiel in Schweizerdeutsch, aber das geht hier nicht. Und was sehr erstaunlich und interessant ist, unser Problem mit der Mitfreude ist die Tatsache, dass wir oft einen enormen Mangel haben an Selbstrespekt, an echter Wertschätzung für uns selber, für unser Sein, für das, was wir sind, für unser Wesen und für unsere vielen, vielen positiven Qualitäten. Weil wir und weil in unserer Kultur halt so viel Zeit damit verbracht wird, sich selber zu werten und zu beurteilen, meistens zu verurteilen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind wahrscheinlich der einzige Aspekt des Lebens, der sich immer wieder überzeugen muss, dass er lebens- und liebenswert ist, weil das irgendwie nicht von selber klar ist. Und wenn wir uns dann wagen, uns liebenswert und lebenswert zu finden, finden wir das schon fast anmaßend. Dabei sind wir das Leben selber. Wenn es nicht das Leben selber ist, das wertvoll ist, was anderes könnte es dann sein? Dass offensichtlich das nicht dort das Leben ist und hier bin noch ich. Wir könnten keine Minute existieren, wenn wir irgendwo außerhalb des Ganzen wären. Darum ist es so wichtig, Metta und auch Mudita mit Freude für sich selber zu üben. Immer und immer wieder für sich selber zu üben. Und sich auch zu üben, uns an unseren Qualitäten zu erfreuen. Sich zu üben, unsere Qualitäten, unsere eigenen Qualitäten wertzuschätzen. Oder zumindest sollten wir doch bereit sein, uns Ashley Brilliants Aussage auch in Bezug auf uns selber anzuschließen. Es mag sein, dass ich nicht absolut perfekt bin, aber große Teile von mir sind hervorragend. Ich wiederhole, wird nicht über Mudita mit Freude. Nicht einfach Sympathie, sondern mitfühlende, wertschätzende Freude. Ihre wichtigste Eigenschaft ist erfreutes Wertschätzen des Erfolges, des Besitzes, des Wohlergehens und der Qualitäten anderer der Lebewesen. Seine beglückwünschende Haltung ist Ausdruck der Gratulation. Mitfreude entsteht genau gleich wie Liebe oder Metta aus der Erkenntnis und Erfahrung der Verbundenheit und der Einheit allen Lebens. Es ist letztlich die natürliche und spontane Manifestation dieser Erkenntnis und Erfahrung. Wir können es üben als die formale Mudita-Meditation, so wie wir Metta machen, aber es kann auch auf andere Arten und Weisen geübt werden. Dass wir uns halt auch immer wieder auf diese Art konditionieren, wie in der Art und Weise unsere Gewohnheiten umschichten. Vielleicht können wir das üben, indem wir ab und zu über die Qualitäten großer Heiliger nachdenken und uns darüber freuen. So je nachdem, was wer für uns die großen Heiligen sind, wir können vielleicht über die Qualitäten eines Buddhas oder eines Christus oder der Mutter Gottes nachdenken und uns daran freuen, damit wir das lernen, wie das geht, sozusagen. Oder uns näherliegende Beispiele, wie vielleicht Mutter Teresa aus Kalkata oder Dalai Lama, durch seine Weisheit, ihre Liebe, ihre tiefen Verbundenheit freuen. Dann können wir uns freuen über die Qualitäten, aber auch über das Glück und das Wohlergehen von Menschen, die wir lieben. Unsere Kinder, unsere Partner, Partnerinnen, Freundinnen, Freunde. Und wenn wir das tun, ist es ganz wichtig, dass wir Beispiele, also konkrete Beispiele nehmen und uns vorstellen und das nicht allzu allgemein halten oder zu vage. Und dass wir anfangen dort, wo es einfach ist, wo es uns möglich ist. Und spannend wird es natürlich mit schwierigen Menschen. Und die Frage ist hier, bin ich überhaupt bereit, auch einen für mich schwierigen, mühsamen Menschen positive Qualitäten überhaupt zuzugestehen? Und ich sehe das oft, wie das erstaunlich ist. Und eigentlich theoretisch völlig offensichtlich ist, wie mir das schwerfallen kann, je nachdem, wer es ist und wie die Situation gerade ist. Ist das möglich bei unseren Feinden oder Rivalen oder Rivalinnen oder Konkurrenten? Kann ich mich freuen, wenn er oder sie glücklich ist oder sogar wenn er oder sie erfolgreich ist? Was will ich? Das ist gar nicht so einfach oder selbstverständlich, finde ich. Es ist ein enorm weites Übungsgebiet. Es gab auch eine der freudigsten, das heißt ja mit Freude, es ist einer der freudigsten Praxisaspekte, weil es gibt ja immer und überall Gelegenheiten, sich zu freuen, wenn man das irgendwie rauskriegt. Weil es sind immer Leute, denen es gut geht, es sind immer Lebewesen, die gerade Glück haben und gerade Erfolg haben. Und ich habe das oft, habe ich das gesehen, einige tibetische Mönche, die ich näher kannte, die das offensichtlich geübt haben, sehr oft und sehr viel. Es war richtig faszinierend zu sehen, wie die ständig etwas finden und sich noch darüber freuen kann, weil die ganze Menschheit haben, die ganzen Lebewesen, um sich für sie zu freuen. In einem langen Retreat in Amerika wollte ich über Mitfreude reflektieren und kontemplieren und es fiel mir auch gar nicht so leicht, auch Beispiele zu finden. Und ich entschloss mich dann einfach mal aufzuschreiben, was mir dazu so einfiel. Und hier ist ein Teil davon in deutscher Übersetzung als Beispiel. Und was rauskam, ist eigentlich mehr eine Mischung aus Metta und Mudita. Ich freue mich darüber, dass ich diesen Retreat mache. Ich freue mich über die Momente, wo das Herz sich öffnet, mit tiefem Mitgefühl für alle leidenden Wesen. Ich freue mich über die Momente während der Morgendämmerung und während der Abenddämmerung draußen vor dem Tor, die Erde und alle Lebewesen segnen mit dem großen Mantra. Ich freue mich am großen Mitgefühl der Erwachten, der Erleuchteten, der Buddhas. Ich bin dankbar, dass Dejen Schöling, das Retreathaus, vielleicht einmal, gebaut wurde und allen zur Verfügung steht. Ich bin dankbar für Khenpo Rinpoches Schutz und Segen über dem Ort und allen, die hier praktizieren. Das ist eine Lehre von mir. Ich freue mich über mein Bemühen und Interesse, immer und immer wieder die Natur des Geistes zu erforschen. Ich freue mich über die Momente der Offenheit und Klarheit. Ich freue mich über die Momente des Loslassens und der Abkehr vom Samsara. Ich freue mich darüber, all die positiven Qualitäten und Energien, die hier erwacht und berührt worden sind, zu teilen. Mit all meinen Lehren, mit meinen Eltern, mit Ursula, mit Clark, Lotte und den Kindern, sind die Erbauer dieses Hauses, dieses Retreat-Orts, mit meinen Freunden, folgt eine lange Liste von Namen, mit allen, die einen Vortrag, Retreat oder Kurs von mir besucht haben, mit allen Menschen, und mit all den Tieren hier, es sind enorm viele Tiere dort an diesem Ort, den Spinnen, den Fliegen, Motten, Tausendfüßlern, den Regenwürmern, den scheuen Rehen und Hirschen, den wilden Truthähnen und Truthühnen, den Murmeltieren, den Eulen, den Bussarden, Krähen, Falken und Reihen, den kanadischen Wildgänsen auf ihrem Weg in den Süden, der Gartenschlange, den Biber unten am Teich, der einsamen Katze, den Hunden, den aufdringlichen Kühen und Stieren, all den unsichtbaren Lebewesen und vor allem auch den kleinen Wesen im Feuerholz, das im Ofen verbrannt wurde, um mich warm zu halten, der Erde, dem Gras, den Bäumen und den Sternen. Ich freue mich und bin allen dankbar, dass es sie gibt und dass sie da sind. Macht euch Listen von euren Qualitäten. Es fällt uns immer wieder schwer, wenn wir uns anstrengen, kommen wir so mit zwei oder drei mal vielleicht. Und dann qualifizieren wir sie gleich und sagen, okay, ein bisschen von dem manchmal. Macht euch mal eine Liste von all euren guten Qualitäten, von all euren positiven Handlungen, ob sie klein oder scheinbar unbedeutend oder groß sind. Sind alle genau gleich bedeutend. Dann wird es uns auch besser und besser gelingen, die Qualitäten anderer zu sehen und zu schätzen und das positive Tun anderer zu würdigen. Mitfreude kann zu einem der positivsten und schönsten Aspekte unserer Praxis werden und Farbe und Leichtigkeit in unser Dasein bringen. Kabir sagt: Hörst du die Musik, die ohne Finger gespielt wird, tief drinnen im Haus? Verführerische Musik, warum willst du dein Haus verlassen? Angenommen, du schrubbst deine ethische Haut, bis sie glänzt, aber in dir drinnen ist keine Musik, was dann? Mohammeds Sohn brütet über Worten und weist auf dies und jenes hin, aber wenn seine Brust nicht von Liebe durchdrängt ist, was dann? Der Yogi kleidet sich in sein berühmtes Orange, aber wenn er innen drin farblos ist, was dann?